Die heutige Predigt trägt den Titel von Weisen und Toren. Von Weisen und Toren. Stellen wir uns vor, es ist Sommer. Die Sonne lacht und der Strand ist voller Menschen. Man spielt Ball, baut eine Sandburg oder isst genüsslich sein Eis. Die Musikbox spielt den neuesten Hit. Man lässt es sich gut gehen, die Seele baumeln. Die Sonne verwöhnt die Haut und die Strandbräune lässt sich bald erahnen. Alles wirkt wie immer, friedlich und fast wie im Paradies. Doch irgendetwas ist anders als sonst. Es sind kaum Möwen da. Normalerweise kämpft man um jede einzelne Pommes. Sie sind ins Landesinnere geflogen, weg vom Strand. Und die Kinder finden auf einmal jede Menge Muscheln im nassen Sand. Denn das Meer hat sich heimlich zurückgezogen. Das Wasser ist weg. Viele holen ihre Handys und machen Fotos. Kaum einer ist sich die Konsequenzen bewusst. Er kommt. Wer kommt? Das jüngste Gericht oder was? Viele lachen und halten es für reine Panikmache. Aber die Rettungswache steht auf ihren Posten und warnt die Menschen. Sie rufen ins Megafon: Kehrt um, weg vom Strand. Das ist die letzte Warnung. Er kommt. Nur wenige begreifen wirklich, was hier passiert. Doch fast alle schauen, wie angewurzelt, neugierig auf den Horizont. Verzweifelt versuchen noch einige Rettungskräfte, einzelne Menschen zu warnen, sie zur Umkehr zu bewegen. Doch die meisten ignorieren die Zeichen und schütteln ungläubig den Kopf. Bald wird es zu spät sein. Bald ist keine Flucht, keine Umkehr mehr möglich. Weit draußen im Meer türmt sich die Energie auf. Eine Naturgewalt vom biblischen Ausmaß rollt heran, mächtig und unaufhaltsam. Diese gewaltige Welle wird alles mit sich reißen und zermalmen, was sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Sorglos wie an diesem Strand. Kurz vor der tödlichen Riesenwelle, so sieht die Welt heute aus. Unsere moderne Gesellschaft hat sich leider zu einem konsumorientierten Schlaraffenland entwickelt. Es ist zu einem Ort voller Lügen und Überfluss geworden. Hunger und Leid auf dieser Welt werden gekonnt ignoriert. Denn Ablenkungen und weltliche Vergnügungen sowie die Hektik des Alltags dominieren diese Weltzeit. Die Welt, in der wir leben, findet keinen wahren Frieden. Innerlich und außerpolitische sowie militärische Konflikte nehmen zu. Es herrscht Krieg im Nahen Osten sowie in Osteuropa. Verträge, Verhandlungen, Abkommen und Bündnisse bieten nur scheinbare Sicherheit. Es wird massiv aufgerüstet. Frieden scheint nur noch eine Illusion zu sein, die sich immer mehr auflöst. Ist das alles Zufall? Wir finden zunehmend eine Gesellschaft vor, die mehr und mehr moralisch zerfällt. Unter dem Deckmantel von Toleranz und Vielfalt verliert die Ehe ihren Wert. Sein Geschlecht kann man heute frei wählen und alles, was eigentlich passt, kann man ändern lassen. Man lässt sich scheiden, wann und warum man will, und Kinder werden einfach abgetrieben, weil sie einem im Weg stehen. Ist das noch normal? Unsere Zivilisation wirkt gestresst und wird immer gewaltbereiter. Man hat fast das Gefühl, als ob bei immer mehr Menschen eine Sicherung durchbrennt. Von häuslicher Gewalt bis Messerstecherei. Von Amokläufen bis Terroranschläge. Alles scheint zuzunehmen. Als wenn man den Dimmer beim Lichtschalter immer dunkler dreht. Dreht sich die Welt noch in der richtigen Richtung? Die traditionellen Kirchen dieser Welt sind geistlich blind und voller Synkretismus. Eine Vermischung von Religion oder religiösen Traditionen. Und predigen eher ein angepasstes Evangelium, das vom heutigen Zeitgeist und der Wissenschaft manipuliert ist. Toleranz und soziales Miteinander steht ganz groß auf der Agenda. Aber wo bleibt die Gottesfurcht? Wo bleibt die Klarheit? Wo bleibt die Wahrheit? Noch nie kommt man so schnell an Informationen wie heute. Die enormen Fortschritte in der digitalen Welt sind Segen und Fluch zugleich. Was ist Wahrheit und was ist Lüge? Sind Nachrichten noch vertrauenswürdig? Ist man Opfer von Fake News geworden? Kann man seinen Augen oder seinen Ohren noch trauen? Künstliche Intelligenz und Medien übernehmen die Kontrolle von Fakten, Meinungen und Daten. Big Brother is watching you. Dieses Zitat aus George Orwells Roman 1984 ist ein Warnsignal. Wir leben in einer Zeit, in der Staaten, Unternehmen und Plattformen enorme Mengen an Daten sammeln. Bewegungen durch Smartphones, Kaufverhalten, politische Vorlieben, sogar Gesundheitsdaten. Kameras im öffentlichen Raum, Gesichtserkennung, Musteranalysen. All das schafft eine nie dagewesene Transparenz einzelner Personen und Gruppen. Orwells Big Brother steckt heute schon in Netzwerken, Algorithmen, Datenbanken und neuen Waffensystemen. Was Orwells beschrieben hat, war Fiktion. Doch es zeigt auch, wie leicht Freiheit unter dem Vorwand von Sicherheit geopfert werden kann. In Europa sehen wir bereits die Grundlagen. Digitale Identitäten, lückenlose Finanzkontrolle, totale Abhängigkeit von Strom, Netz und Systemen sowie militärische Aufrüstung. Schritt für Schritt wächst ein Apparat, der das Leben jedes Einzelnen überwachen und steuern kann. Die Bibel beschreibt ein solches Endzeitsystem als das Tier, eine Macht, die politische, wirtschaftliche und militärische Kontrolle ausübt und diese Welt in einem dritten Weltkrieg und in einer nie dagewesenen schrecklichen Drangsal stürzen wird. Orwells Vision war nur ein Schatten. Die Heilige Schrift zeigt uns das kommende schreckliche und reale Original. Eine schreckliche Zeit steht uns bevor. Eine Zeit, die zu dem Tag des Herrn sowie die Wiederkunft Christi führt. Wir haben zahlreiche Predigten und kostenlose Broschüren zu diesem Thema. Wer sucht, der wird auch finden. Mir geht es heute nicht darum, eine vollständige Abfolge der Endzeitereignisse im Detail darzustellen. Dazu gibt es reichlich Material. Worauf es mir heute ankommt, ist die Frage, wie handeln wir mitten in dieser Zeit? Sind wir töricht und blind oder sind wir weise und nehmen Gottes Wort und seine Warnungen ernst? Diese gottlose Welt wirkt äußerlich stabil, aber innerlich ist sie kaputt. Ein Tsunami türmt sich auf, eine Welle aus Zorn. Diese Katastrophe wird die ganze Welt bis auf die Grundmauern erschüttern. Doch die Menschheit schläft. Sie sind geistlich betäubt. Sie haben Sand in ihren Augen. Sie sehen und sind doch blind. Sie hören und sind doch taub. Oder sie wollen nichts hören oder sehen. Sie spüren innere Unruhe und Angst und trotzdem wollen sie nicht ihr Leben neu ausrichten, nicht umkehren. Einige sind sich vielleicht der Wahrheit und Realität bewusst, aber sie wird ignoriert. Wie diejenigen, die aufs Meer hinausschauen und warten, bis die Flut auf sie herabstürzt. Es steht geschrieben, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Es heißt, Noah wandelte mit Gott. Er glaubte, dass Gott alles Fleisch auf Erden durch eine Sintflut vernichten würde. So gehorchte Noah und baute die Arche genau so, wie es Gott geboten hat. Dadurch wurde Noah und die auserwählten Seelen gerettet. Bestimmt musste Noah viel Spott ertragen. Man hatte ihn wahrscheinlich ausgelacht und für verrückt erklärt. Doch letztendlich sind die Stimmen in der Sintflut verstummt. Auch die Menschen zur Zeit Noahs waren sich nicht wirklich über die Konsequenzen ihres Handelns bewusst und sind alle dahingerafft worden. In der heutigen Weltzeit haben die Menschen nichts dazugelernt. Wer glaubt heute, dass es Noah und die weltweite Sintflut wirklich gegeben hat? Wer glaubt wirklich, dass es einen universalen Gesetzgeber und Richter gibt, einen Gott gibt, der unsere Sünden und Übertretungen in Rechnung stellt? Wer glaubt wirklich, dass die Wiederkunft Christi nur noch eine Frage der Zeit ist? Und dessen Wiederkunft eine Welle von schrecklichen Kriegen, Plagen und Drangsal vorausgeht, die ganze Welt erschüttern wird. Eine Zeit, die so schrecklich sein wird, dass alles Leben auf Erden vernichten wird, wenn Gott nicht eingreifen und jene Tage verkürzen würde. Doch um der Auserwählten willen wird er es tun. Lesen wir gemeinsam 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Zweiter Timotheus 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, den guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Luther 2,17. Die Genfer übersetzt Vers 5 wie folgt. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Die Welt hat ihre Grundlage verloren. Unsere Zivilisation verliert den Boden unter den Füßen. Warum? weil die Menschen absolut keinen Respekt mehr vor Gesetz und Autoritäten haben. Es schwindet dahin. Man hat Gott vergessen, den Urheber aller Gesetze und Rechtsbestimmungen. Wie ist diese Gesellschaft in diesen Zustand geraten? Die Menschen dieser Weltzeit ignorieren Gott, ignorieren Gottes Gesetz und sein Wort. Sie haben es eigentlich schon immer getan, mehr oder weniger. Und die Konsequenzen werden drastisch sein. Schlagen Sie bitte auf Jeremia Kapitel 5, die Verse 22 bis 25. Jeremia 5, 22 bis 25. Da heißt es: Wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken, der ich dem Meer den Sand zur Grenze setze, darin es allerzeit bleiben muss, darüber es nicht gehen darf. Und ob es auch aufwallt, so vermag es doch nichts. Und ob seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch nicht darüber gehen. Aber dieses Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihre Wege und sprechen niemals in ihrem Herzen: Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Diese Welt folgt einem anderen Gott, Satan, den Gott dieser Weltzeit. Sie folgen dem Geist des Irrtums. Die Menschheit ist krank. Man kann sagen, sie ist geisteskrank. Sie folgen einem Geisteszustand der krankhaften Zerstörung. Sie zerstören den Planeten, sie zerstören andere und sich selbst. Und es ist ihnen in der Regel noch nicht einmal bewusst. Punkt 1. Weisheit und Torheit. Die Heilige Schrift spricht oft von Weisen und Toren. In den Augen Gottes sind die scheinbaren Weisen dieser Welt nicht wirklich klug oder weise. Ein weiser Mensch deutet die Zeichen der Zeit und versteht, dass er auf Gottes Wort und seine Warnungen reagieren sollte. Der törichte Mensch bewegt sich dagegen auf dünnem Eis und wird wahrscheinlich in seiner Dummheit ertrinken. Denn ein Tor, ein Dummkopf, spricht in seinem törichten Herzen: Es gibt keinen Gott. Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Bauen wir unser Leben auf Treibsand oder einem festen Fundament auf? Sind wir weise oder töricht, klug oder dumm? Wer oder was ist in Gottes Augen ein kluger Mann oder eine kluge Frau? Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Dagegen hört zwar der Törichte die Worte Gottes, aber tut nicht, was man ihm sagt. Er gehorcht nicht. Jesus sagt in Matthäus 7, in den Versen 21 bis 23, dass diejenigen nicht in das Reich Gottes kommen werden, die das Gesetz missachten und nicht den Willen Gottes tun. Eine weise oder kluge Person hat Ehrfurcht vor Gott und ist eifrig bemüht, in den Wegen Gottes zu wandeln und seine Gebote zu halten. Toren dagegen verachten Weisheit und Zucht und unternehmen kaum Anstrengungen, diese auszubilden. Wir schlagen auf Sprüche Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Sprüche 1, 1 bis 7. Hier heißt es: Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisungen empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. In den Sprüchen und Psalmen wird uns viel über Weisheit und Torheit offenbart. Sprüche 15, Vers 33. Sprüche 15, Vers 33. Da heißt es: Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Luther 2,17. Sprüche 17, Vers 24. Sprüche 17, Vers 24. Ein vernünftiger Mensch bemüht sich um Weisheit, aber ein Dummer hat nur andere Dinge im Kopf. Hoffnung für alle. Psalm 76, die Verse 8 und 9. Psalm 76, 8 und 9. Du bist zu fürchten, und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde. Schlachter. Auch Salomo warnte im Buch Prediger: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Die letzten drei Verse aus dem Buch Prediger aus der Guten Nachricht Bibel hören sich wie folgt an. Im Übrigen lass dich warnen, mein Sohn. Es werden viel zu viele Bücher geschrieben und das viele Grübeln kann dich bis zur Erschöpfung ermüden. Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Wenn die Welt von Klugheit oder Weisheit spricht, meint sie in der Regel Wissen, Verstand und kluge Entscheidungen. Doch Gott macht sehr deutlich, dass das alles nichts sein kann, wenn man keine wahre Beziehung zu unserem Schöpfer hat. Denn nicht menschliches Denken, sondern göttliche Weisheit ist entscheidend. Hierfür muss man den wahren Gott mit wahrem Glauben, mit Gehorsam und Ehrfurcht begegnen. Also fürchte Gott und halte seine Gebote. Und mit dieser Furcht ist nicht unbedingt Angst gemeint, sondern tiefer Respekt. Eine Art Ehrfurcht, die sich in Gehorsamkeit und erwiderter Liebe ausdrückt, indem wir seine Gebote in Liebe halten. Denn seine Gebote sind der wahre Ausdruck von Liebe in Wort und Tat. Punkt 2. Es beginnt mit dem Wort Gottes. In dieser Welt gibt es viele scheinbar weise Persönlichkeiten, wie Politiker, Ärzte, Anwälte, Philosophen oder Wissenschaftler. Wie viele ignorieren die Bibel und lehnen sie ab? Aber die Heilige Schrift sagt uns unmissverständlich, dass wahre Weisheit Hand in Hand mit Gottes Wort einhergeht. Und dass rein menschliche Weisheit nicht nur nichts ist, sondern auch einen vorgaukelt, man sei auf dem richtigen Weg. Was kann ferner sein von der Wahrheit als dieser Trugschluss? Aber die Menschen dieser Weltzeit pflegen ihre Traditionen, wie Weihnachten, Ostern oder Halloween, setzen auf Mehrheiten oder auf individuelle Emotionen und verlieren sich in Leid und Täuschung. Kaum einer fragt sich, wie denkt Gott wirklich darüber? In Markus 7, die Verse 7 und 8, sagt Jesus, Markus 7, 7 bis 8, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Die gute Nachricht schreibt, ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Das Gebot Gottes schiebt ihr zur Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die von Menschen stammen. In Gottes Augen ist ein Mensch nur dann weise und klug, wenn er die Gebote Gottes hört, annimmt und tut. Für Gott ist Weisheit gleich Gehorsam. Und hier kommen die 10 Gebote ins Spiel, sowie die Satzung und Rechtsbestimmung, die die Gebote näher erklären. Denn Gerechtigkeit und Weisheit ist das Halten der Gebote. Das Ignorieren und Missachten der Gebote ist Sünde. 1. Johannes 3, Vers 4. Doch dieses Fundament wird von den meisten Menschen verworfen. Ganze Nationen missachten bewusst und auch unbewusst Gottes Gesetz, wie zum Beispiel den wöchentlichen Sabbat oder die heiligen Festtage Gottes. Und weil wir nach Weisheit suchen sollen, schauen wir uns 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 16 bis 17 an. 2. Timotheus Kapitel 3, 16 bis 17. Hier schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Um wahre Weisheit zu erlangen, brauchen wir natürlich Gottes Wort und den Heiligen Geist, die Kraft Gottes. Ohne diese geistliche Grundlage ist man geistlich leer und versteht nicht, was wirklich zählt. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Luther 2, 17. Fassen wir zusammen. Wahre Vernunft ist nicht auf der Grundlage menschlichen Denkens zurückzuführen, sondern wahre Vernunft, Weisheit und Liebe ist geistlichen Ursprungs. Sie kommt von Gott, den allmächtigen Herrscher des Universums. Punkt 3. Die klugen und die törichten Jungfrauen. In Matthäus 25 gab uns Jesus Christus das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wir alle kennen dieses Gleichnis, deshalb gehe ich nicht auf alles ein. In Vers 2 steht geschrieben, 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Jungfrauen warteten und hatten das Licht der Lampen und doch nur die Hälfte der Jungfrauen hatten Öl in Reserve, die anderen nicht. Das Öl in diesem Gleichnis symbolisiert den Heiligen Geist, die Kraft, die uns vom Vater und Jesus Christus gegeben wird. Aber die Toren hatten kein Öl oder kein Vorrat. Ihre Beziehung zu Gott war oberflächlich oder nie wirklich vorhanden. Deshalb wurde ihnen keinen Einlass gewährt. Aber ein wesentlicher Punkt wird oft übersehen. Der Bräutigam, die Rückkehr Jesus Christus, ließ auf sich warten. Und alle 10 Jungfrauen sind eingeschlafen. Also nicht nur die 5 Törichten, sondern auch die 5 weisen Jungfrauen sind eingeschlafen. Das finde ich sehr interessant. Langes Warten kann geistig müde machen und zur Frustration führen. Es wurde oft thematisiert und wir wissen mittlerweile, dass in einer Haltung der Nachlässigkeit eine große Gefahr liegt. Wenn es zum Beispiel heißt, ach, Jesus Christus kommt noch lange nicht. Aber es gibt noch eine weitere mögliche Gefahr, besonders jetzt in der Endzeit. Wenn sich die Ereignisse mehr und mehr zuspitzen werden, wenn die Ereignisse zwar heftiger werden, aber sich trotzdem gefühlt in die Länge ziehen, dann werden einige sagen, jetzt müsste sich doch alles erfüllen. Warum dauert es so lange? Und werden dann frustriert sein. Und diese Frustration oder auch Enttäuschung kann zu einem Problem werden. Man könnte seine Wachsamkeit verlieren. Man könnte seine Hoffnung verlieren. Und man könnte zweifeln. 2 negative Haltungen können in diesem Zusammenhang zu einem Problem werden. Eine lauwarme, gleichgültige Haltung. Es dauert sowieso noch lange. Und eine ungeduldige, frustrierte Haltung. Warum dauert es so lange? Doch wir werden in diesem Gleichnis gewarnt. Beides kann zum geistlichen Einschlafen führen. Und für alle überraschend ist plötzlich die Stunde da, an dem Jesus Christus kommt. Dann kann man sich keine Zeit und kein Öl mehr kaufen. Deshalb warnte Christus: Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Matthäus 24, Vers 44. Die Hoffnung für alle schreibt: Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Ich finde es außerdem interessant, dass es 10 Jungfrauen sind und nicht 8 oder 12. Vielleicht ein weiterer Hinweis auf die 10 Gebote. Denn Weisheit bedeutet nicht nur von Gott zu wissen, sondern auch seine Gebote zu halten. Ein törichter Mensch wird Gottes Gesetz entweder ablehnen, für überholt oder abgeschafft erklären oder sich zurechtbiegen. Aufweichen. Dem Weisen ist dagegen bewusst, dass das Gesetz Gottes seine Gültigkeit nie verliert und ewig bestehen bleibt. Denn Gottes Gesetz ist die Grundlage, das Fundament, um in Liebe und Harmonie mit Gott und den Menschen zu leben. Gott ist Liebe. Und wenn wir seinen Weg der Liebe gehen, seine Gebote halten, werden wir stets in Liebe mit unserem Vater im Himmel und Jesus Christus verbunden sein. Und sollten wir sündigen, denn jeder sündigt hin und wieder, auch wir, die wir im Heiligen Geist wandeln, so nehmen wir im Glauben das Opfer Jesus Christus in Anspruch, das uns von unseren Sünden reinigen wird. Denn Gott schaut in unser Herz. Er liebt uns. Er hilft uns. Er züchtigt uns. Er erzieht uns. Er vergibt uns, wenn wir bereuen und umkehren. Deshalb sollten wir Gott stets an erster Stelle setzen und gehorsam sein. Dann handeln wir weise. Deshalb sollten wir seinen wöchentlichen Sabbat und seine heiligen Festtage halten, wie zum Beispiel das heutige Posaunenfest, das auch die Wiederkunft Christi symbolisiert. Aber auch eine Zeit der Kriegen und Plagen. Eine Zeit, die so schrecklich sein wird, mit einer Drangsal, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Punkt 4. Lasst euch nicht verführen. Die Endzeit ist nicht nur eine schreckliche Zeit der Kriegen und Plagen, sondern auch der religiösen Verführung. Um die Bedeutung der 4 Reiter der Offenbarung zu verstehen, müssen wir die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 daneben legen. Denn Jesus erklärt dort selbst, was kurz vor seiner Wiederkunft geschehen wird. Lesen wir in Matthäus 24 die Verse 3 bis 5. Matthäus 24, 3 bis 5. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Diese falschen Lehrer und Prediger werden ganz offen den Namen Jesus Christus benutzen und vom Evangelium sprechen. Aber es wird ein anderer Jesus und ein anderes Evangelium sein. Schon zur Zeit des Paulus fingen Menschen an, den Weg Gottes zu verdrehen. Das lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 3 bis 4. 2. Korinther 11, 3 bis 4. Die Hoffnung für alle interpretiert es wie folgt. Denn wie schon am Anfang die Schlange Eva, mit ihrer List verführte, so könnte es auch euch gehen. Auch ihr könntet in eurem Denken verwirrt und davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu lieben und an ihm zu glauben. Ihr lasst euch nämlich leicht verführen, wenn jemand daherkommt und etwas ganz anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben. Dann schenkt ihr ihm bereitwillig Glauben. Ihr empfangt bedenkenlos einen anderen Geist als den Geist Gottes und nehmt eine andere Botschaft an, als die, die wir euch gebracht haben. Und auch Johannes warnte: Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 4. Was also in der Vergangenheit begann, wird nun in der Gegenwart und nahen Zukunft zunehmen. In Offenbarung 6 öffnet das Lamm, Jesus Christus, das erste Siegel. Es offenbart sich ein Reiter auf einem weißen Pferd, mit einer Krone auf seinem Haupt und einem Bogen. Dieser Reiter ist ein Trugbild, ein Symbol der Verführung, ein falscher Jesus, so täuschend echt, dass er die Mehrheit der Menschen verführt hat und zunehmend weiter verführen wird. Und obwohl Christus selbst in Matthäus 5, Vers 17 sagte: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Werden sie lehren, dass das Gesetz Gottes abgeschafft sei. Kluge und weise Menschen werden anhand der Bibel prüfen, ob das, was sie hören, der Wahrheit entspricht. Toren und dumme Menschen werden ungeprüft alles annehmen. Das zweite Siegel in Offenbarung 6, Vers 4 zeigt den Reiter auf dem feuerroten Pferd, der den Frieden von der Erde nimmt. Dazu lesen wir weiter in Matthäus 24, die Verse 6 bis 7. Die Verse 6 und 7. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Kriege sind ein direktes Kennzeichen der Endzeit. Sie entspringen menschlicher Torheit, Machtgier und Sünde. Und diese Kriege werden in einer Intensität zunehmen wie nie zuvor. Und lesen wir Vers 7 weiter. Da heißt es: Und es werden Hungersnöte sein. Das dritte Siegel symbolisiert Hungersnöte und Teuerungen. dargestellt durch den Reiter auf einem schwarzen Pferd mit einer Waage in der Hand. Schon heute sehen wir, wie Konflikte, Inflation und Krisen diese Welt zusetzen. Unsere menschlichen Systeme sind instabil und zerbrechlich. Eine weltweite Hungersnot wird die Folge sein. Der vierte Reiter auf einem fahlen Pferd symbolisiert Tod und Seuchen. Ihm wird Macht gegeben, den vierten Teil der Erde zu töten. Durch Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere. Offenbarung 6, Vers 8. In Matthäus 24, Vers 7 lesen wir dann weiter. Und Seuchen werden da sein und Erdbeben hier und dort. Der vierte Reiter bündelt also den Tod in vielen Formen. Es werden Millionen, es werden Milliarden von Menschen sein, die dieses Schicksal erleiden werden. Dies alles ist der Anfang der Wehen, sagte Jesus in Vers 8. Diese Welt befindet sich buchstäblich in den Wehen, wie eine Frau, die kurz vor einer schweren, komplizierten Geburt steht. Nur ein Arzt kann Schlimmeres verhindern. Lesen wir weiter die Verse 6 bis, die Verse 9 bis 14. Verse 9 bis 14. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Christus sagte, lasst euch nicht verführen. Die Endzeit wird Weisheit und Torheit sichtbar trennen. Die Verführung wird von viel Druck und Drangsal begleitet werden. Aber die Weisheit wird sich nicht von religiösem Lärm treiben lassen, sondern sie wird alles prüfen, und zwar schriftgebunden und gehorsam. Die Torheit wird sich schnell in bequeme Botschaften verlieren und sich verführen lassen. Kurz gesagt, Weisheit hört, prüft, tut und bleibt. Torheit hört, nickt und geht. Lasst euch nicht verführen. Punkt 5. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wiederholen und lesen wir nochmal Vers 7 aus dem ersten Kapitel der Sprüche. Also Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und folgen wir jetzt gemeinsam die Verse 20 bis 33. Da heißt es, die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm, schreit sie. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt. Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Wenn wir uns heute die Menschen dieser Weltzeit anschauen, dann sehen wir genau diese böse Saat. Und wir wissen, was die Ernte sein wird. Ganze Nationen verfallen in Gesetzlosigkeit, weil sie mehr oder weniger Gottes Gebote ablehnen. Dabei wird oft das Gute für böse und das Böse für gut erklärt. Sie verdrängen Gott aus den Schulen, aus den Gesetzen und der Gesellschaft, aus Stolz und Selbstvergötterung. Außerdem sehen sie Gewalt, bereiten sich auf Kriege vor und bauen immer mehr auf militärische Stärke und erfinden ständig neue Waffensysteme. Ein Gesaat wie diese wird eine schreckliche Ernte hervorbringen. Eine Ernte, die für die Toren dieser Welt in Krieg, Hungersnot, Seuchen und Tod endet. Aber dieses Prinzip gilt nicht nur für Nationen oder Staaten, sondern auch für jeden einzelnen Menschen ganz persönlich. Wir lesen in Galater 6, die Verse 7 bis 10. Galater 6, 7 bis 10. Hier heißt es: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Luther 2,17. Wenn wir auf das Fleisch sehen, also auf Selbstsucht, Bequemlichkeit, Lust und Stolz, dann werden wir Verderben ernten. Leere Beziehungen, innere Unruhe, Schuld und letztendlich den Tod. Wenn wir aber auf den Geist sehen, in Gehorsam gegenüber Gott, in Liebe zum Nächsten, in Treue zu Christus, dann werden wir Leben ernten. Frieden, Freude, Hoffnung und schließlich ewiges Leben. Jede Saat wird sichtbar werden, sei sie gut oder böse, sei sie weise oder dumm. Deshalb sagte Christus auch in Matthäus 7, Vers 16: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Auch unsere Frucht wird sichtbar werden. In unseren Worten und Taten, als Charakter und Zeugnis und am Ende vor Gottes Thron. Die entscheidende Frage ist: Was sehen wir und was werden wir ernten? Gleichgültigkeit oder echten Hunger nach Gottes Wort und seiner Wahrheit und Weisheit? Hass oder Liebe? Bitterkeit oder Vergebung? Streit oder Versöhnung? Weisheit oder Torheit? Die Ernte wird kommen, ob wir wollen oder nicht, denn jeder von uns ist ein Sämann. Am Ende wird die Ernte offenbar. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Punkt 6. Die große Trübsal. Lesen wir weiter in Matthäus 24, die Verse 21 bis 28. Matthäus 24, Verse 21 bis 28. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie vom Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Diese Zeit wird absolut schrecklich sein und wird offenbaren, wer wirklich weise und töricht ist. Es ist nicht nur eine Abfolge von Kriegen, Katastrophen, Seuchen oder Verführungen. Es ist eine Läuterung, eine Prüfung für die ganze Menschheit. Die Toren werden voller Hass, Angst und Verzweiflung reagieren. Manche werden Gott lästern, anstatt umzukehren. Viele werden ihre Sicherheit in politischen Führern, in menschlichen Bündnissen oder in falschen religiösen Systemen suchen. Unkontrollierte panische Angst wird sich ausbreiten. Und sie werden dabei geradewegs ins Verderben laufen. Die Weisen dagegen begreifen, dass diese Zeit von Gott zugelassen ist. Sie erkennen die Zeichen und bleiben wachsam. Sie halten an Gottes Wort fest. Sie vertrauen auf Gott, auch wenn der Druck und wenn Verfolgung kommt. Christus warnte schon im Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Torheit gleitet in Gleichgültigkeit oder in Hass ab. Weisheit dagegen hält im Glauben stand und gibt die Liebe nicht auf und zeigt gerade in dieser Zeit, dass man Gottes Gebote achtet und hält. Aber es gibt auch eine besondere Verheißung. Einige würdige, treue Diener Christi wird besonderen Schutz gewährt. Einige in der Trübsal selbst und andere an einem von Gott eingerichteten bestimmten Ort der Sicherheit auf Erden. Weg vom Angesicht der Schlange. Denn Satan wird seinen Zorn und Hass freien Lauf lassen. Denn in Offenbarung 12, Vers 14 heißt es, dass die Frau, ein Bild für Gottes wahre Kirche, in die Wüste gebracht wird, an einem Ort, der von Gott bereitet ist. Und Jesus selbst sagte in Lukas 21, Vers 36, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir können alle dem entfliehen, aber die Bedingung ist klar. Wachsamkeit, Gebet und Treue. Wie ein Feuerofen wird diese Drangsal sein. Sie läutert den Glauben und den Gehorsam. Die Toren werden nicht bestehen, weil sie geistlich leer sind. Die Weisen aber haben das feste Fundament, den Fels Jesus Christus. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 7. Die Wiederkunft Christi. Nach der großen Trübsal beschreibt Jesus in Matthäus 24, die Verse 29 bis 35, die nächste entscheidende Phase. Matthäus 24, die Verse 29 bis 35. Bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seinen Engeln aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig ist und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aus der Trübsal heraus führt uns Christus selbst zu dem Augenblick, den das Posaunenfest symbolisiert. Das Blasen der Posaune und besonders der letzten Posaune. Die Toren werden voller Furcht wehklagen, aber die Weisen werden aufblicken und wissen, jetzt erfüllt sich, worauf wir gewartet haben. Das Posaunenfest erinnert uns nicht nur an Warnungen, sondern auch an die gewaltigen Ereignisse, die das Blasen der Posaunen einleiten. Jede Posaune in der Offenbarung bringt Gericht und Zorn über eine Welt, die Gott ablehnt. Doch die letzte, die siebte Posaune, bringt nicht nur die sieben letzten Plagen, die Zornschalen Gottes, für alle die auf törichte Weise Gott weiterhin ablehnen, sondern auch Jesus Christus zurück und mit ihm die erste Auferstehung. Offenbarung 11, Vers 15 beschreibt es so. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit der letzten Posaune ändert sich alles. Das selbstzerstörerische Treiben der Toren dieser Weltzeit geht endlich zu Ende. Satan und seine Dämonen werden gebunden werden. Und mit der Wiederkunft Christi auf Erden wird eine neue Ära, ein neues Zeitalter zum Leben erweckt. Für die Toren bedeutet dies das Ende ihrer Selbstherrlichkeit und den Zusammenbruch aller menschlichen Macht. Für die Weisen aber ist es der Beginn der Erfüllung aller Hoffnungen. Denn die siebte Posaune kündigt auch die Auferstehung der Heiligen an. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 52, 1. Korinther 15, 51 bis 52, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar alle einschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und in 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 17 heißt es, 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, von Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden in den Wolken, den Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Für die Weisen aber erfüllt sich die größte Verheißung: Christus kommt. Er kommt mit Kraft und Herrlichkeit. Er sammelt die Seinen. Er richtet die Welt und er bringt Frieden und Gerechtigkeit für alle, die ihn lieben. Das Posaunenfest zeigt uns also zwei Seiten. Für die Welt Gericht, Zorn und das Ende aller Torheit. Für die Auserwählten und Geläuterten Hoffnung, Freude, Auferstehung und ewige Herrschaft mit Christus. Darum ist Weisheit in dieser Zeit nichts anderes als Wachsamkeit, Treue, Liebe und Gehorsam. Torheit dagegen ist Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit, Gesetzlosigkeit und Verführung. Zur Hoffnung und zur Ermahnung wollen wir zum Abschluss noch eine weitere Bibelstelle gemeinsam lesen. Damit wir erkennen, wie wichtig und unerlässlich das Wort Gottes für uns ist. Denn ohne Gott und sein Wort sind wir nichts. Ohne Gottes Wort und seinen Heiligen Geist verlieren wir uns in dieser Welt. Und wir können und sollten diese Worte direkt auf uns selbst beziehen. Wir lesen zum Abschluss Josua Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Josua Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Hier heißt es: Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst.